Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der Kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Herzlich willkommen zur 28. Folge von Warum das Theater? Heute ist die Schauspielerin Sabine Fürst mein Gast. Derzeit steht sie in der deutschen Erstaufführung von Sie sagt, er sagt auf der Bühne im Alten Schauspielhaus. Sie sagt, er sagt ist das neue Gerichtsdrama von Bestsellerautor Ferdinand von Schirach. Sabine Fürst spielt darin die weibliche Hauptrolle. Herzlich willkommen, liebe Sabine.
Ja, ich freue mich sehr, bin gespannt, was für Fragen jetzt auf mich zukommen und ich bin ganz Ohr.
Schön, dass du heute da bist und vor allem noch zwischen den Vorstellungen und bei der grassierenden Hitze. Wir nehmen das gerade mitten in dieser Hitzewelle, in die ganz Deutschland lähmt, diesen Podcast auf. Also herzlichen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
Ja, kein Problem.
Beeinflusst du eigentlich die Hitze dein Theaterspielen? Hat das irgendeinen Einfluss auf deinen Organismus oder das Spielen als solches oder geht's auf der Bühne?
Also auf der Bühne geht's. Immer wenn ich ins Theater komme, denke ich mir, auch hier lässt sich's leben. Zumindest bevor die Scheinwerfer dann angehen, sagen wir mal so.
Ja. Wir haben ja eine ganze Reihe von Scheinwerfern im Zuge von, sagen wir mal, umweltbewussten Erneuerungen ausgetauscht. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt viel auf LED umgestellt, die nicht mehr so warm sind. Die alten Apparate haben ja den großen Energieverbrauch und die große Hitzeabsonderung. Es ist ein bisschen besser geworden, hoffe ich, für
euch.
Auf
jeden Fall, das merkt man schon. Ja, genau.
Und die Kälteanlage tut auch wieder. Also das, was man zu Hause die Klimaanlage nennt, funktioniert bei uns im alten Schauspielhaus zum Glück auch ganz gut.
Ja, genau.
Kriegt ihr davon was ab auf der Bühne?
Ja, schon. Also spätestens, wenn man an der Seite sitzt, dann kriegt man immer so einen Teil ab.
Du meinst auf der Seitenbühne?
Nee, also wenn man bei dem Bühnenbild, dann, ja genau. Also nicht mehr vorne auf dem Stühlchen, sondern an der Seite sitzt, dann kriegt man immer schön was ab.
Tatsächlich. Mhm. Ja, du sitzt ja vorne links neben deinem Anwalt, ne? dem Biegler. Die Figur kennt man ja aus ganz vielen Romanen und Stücken von Ferdinand von Schirach und du bist die Nebenklägerin und darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Aber erstmal wollte ich dir gerne sagen, dass ich mich wahnsinnig freue, dass wir heute talken können, weil ich wollte schon so lange mit dir sprechen. Weißt du warum?
Nein.
Weil ich ein totaler Fan von dir bist.
Oh.
Weil ich finde, du hast immer starke Frauenrollen gespielt bei uns. Also ich habe dich ja auch schon woanders gesehen. Aber unserem Publikum und bei uns warst du das erste Mal. Unser Publikum hat dich 18, 19 kennengelernt.
Ja.
Na, wo du in Gottes Gemetzels zu sehen warst. Dann hast du die Maggie, die berühmte Maggie, die Katze auf dem heißen Blechdach gespielt. Und unser Publikum hat dich, finde ich, zu Recht gleich zu Anhieb zur beliebtesten Schauspielerin der Saison gewählt. Bedeutet dir so etwas? Also so eine Auszeichnung, bedeutet dir das etwas?
Ich sag mal ja und nein. Also auf der einen Seite freut man sich natürlich auch und dass auch die Arbeit und die ganze Leidenschaft, die man in eben diese Schauspielerei steckt, dass das irgendwie auch gesehen wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie solche Preise brauche oder dann mit geschwellter Brust das Theater verlasse. Haha, ich habe den Preis. Also so nicht. Aber es ist schon, dass man das Gefühl hat, okay, das wurde gewürdigt, das, was ich da mache. Mhm. Und ich stecke in jede Rolle doch immer sehr viel Herzblut rein und wenn das dann gesehen wird, dann freut man sich schon.
Ja, das finde ich auch ganz toll, weil du tatsächlich handwerkliches Können verbindest mit sehr viel Leidenschaft für den Beruf und finde auch Professionalität und man merkt deiner Rollengestaltung immer an, wie viel du von dir selber investierst. Mm. Und deswegen sagte ich bin Fan und habe mich auf diesen Talk gefreut, das finde ich ganz toll. Und auf die Auszeichnungsfrage, das habe ich sonst noch nie gefragt, bin ich gekommen, weil ich nämlich neulich in der Sportseite las, dass jemand darüber sprach, wie wichtig Titel sind. Mhm. Also Titel im Fußball oder im Sport, sozusagen für die eigene Entwicklung. Dachte ich, das muss ich dich jetzt auch mal fragen.
Ja. Und ich meine, es gibt natürlich auch Intendanten oder Regisseure, für die sind solche Preise unglaublich wichtig.
Ja.
Also, oder sind auch für ein eventuelles Engagement wichtig. Also so von wegen, wenn man als beste Nominierung, was weiß ich, gibt es ja.
Gibt's Faust ja, genau, zum Beispiel, ne? Ja, oder ja, Theater genau. Heute.
Es gibt dann natürlich Leute, die darauf schauen, ganz klar, aber naja.
Ja, tatsächlich, ne? Das passiert. Also ich versuche mich von sowas frei zu machen und einfach auf die Menschen und die Potenziale zu gucken, aber natürlich ist das klangvoll, das verstehe ich schon. Du hast nach Maggie die Katze und Gott des Gemetzels hast du die Charlotte gespielt in den Wahlverwandtschaften. Fand ich auch eine sehr starke Inszenierung und das war wieder eine starke Frau. Ne?
Ja, ja, absolut.
So, das fand ich hochinteressant. Bist du als Schauspielerin ein Stück weit auf die Darstellung von starken Frauen abonniert?
Gute Frage. Ja, schon ein bisschen. Also ich werde auch oftmals oder wurde oftmals auch so als typische kühle Blondine, so von wegen, so ein bisschen eher verkopft, als wo ich mir denke, so sehe ich mich selber gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich habe eigentlich schon Gefühl und kann das auch irgendwie zum Ausdruck bringen. Aber schon teilweise knallharte, eher verkopfte, kühle Blondinen, sage ich mal. So, ein bisschen grob gesagt. Und ich meine, gut, so wie Katharina Schlüter auch beschrieben wird, im Stück selber wird sie ja auch als sehr distanziert, zurückhaltend, wo man nicht so genau weiß, wer steckt denn dahinter? Was ist denn das? So, wer ist denn das?
Jetzt sprechen wir schon vom Schirach. Ja. Ne? Also das ist auch, finde ich, ein naheliegender Link. Über die Rolle der Katharina Schlüter zu sprechen, ich sagte vorhin schon, das ist die Nebenklägerin in diesem Stück. Das klingt erstmal so fast wie eine Randfigur, Nebenklägerin. Mhm. Tatsächlich bist du aber die weibliche Hauptrolle, weil du in diesem Prozess, Schirach hat ja wieder ein Gerichtsdrama geschrieben, das Mutmaßliche, muss man sagen, weil es Opfer der Tat bist. Worum geht es in dem Stück? Magst du das kurz beschreiben erstmal? Und was ist Katharina Schlüter für eine Frau? Du hast das ja schon eben angedeutet, nicht? Sie hat ja einen sehr prominenten Beruf. Also Schirach hat das ja sehr interessant erstmal gebaut, dieses Stück.
Ja, ja, ja. Naja, Katharina Schlüter ist, im Stück wird gesagt, die erfolgreichste Moderatorin Deutschlands. Also man kann sich da so einen Polit-Talk vorstellen.
Im Fernsehen.
Im Fernsehen, ja. Genau. Die höchsten, besten Einschaltquoten, jeder kennt sie, jeder schaltet ein, wie, keine Ahnung, bei Markus Lanz oder so, wer kennt ihn
Maybrit Illner. Ne?
Genau, so, ja, so jemand, genau, so jemand ist Katharina.
Karim Joska.
Genau, ne? Also diese Riege, so, also sehr bekannt, sehr. Und die Vorgeschichte von dem Stück ist, dass Katharina Maria Schlüter 4 Jahre eine Affäre hat mit einem Vorstandsvorsitzenden, auch sehr erfolgreichen Mann. Diese Affäre ist natürlich geheim. Niemand, also der eigene Ehemann, weiß nichts davon. Und nach 4 Jahren kommt es zur Trennung dieser Affäre, wo man auch im Stück nicht genau weiß, wie diese Trennung ausgesehen hat. Haben das die beiden gemeinsam entschieden oder ging es doch mehr von ihm aus? Also das bleibt so ein bisschen in der Schwebe, das will ich auch gar nicht beantworten.
Das ist auch das Interessante, dieser Titel wirkt so ein bisschen sperrig, wenn man den erstmal liest, finde ich. Sie sagt Punkt, er sagt Punkt. Mhm. Man denkt, was meint der Autor Schirach jetzt denn damit? Mhm. Aber es bringt eigentlich das schon auf den Punkt. Nicht? Es sind zwei Menschen, die jeweils ihre Version von Vorgängen und Vorgängen und vor Gegenständen des Lebens und des gemeinsamen Lebens beschreiben. Ne?
Ja, ja. Naja gut, also es kommt auf jeden Fall zur Trennung nach 4 Jahren. Und 4 Monate nach dieser Trennung treffen die beiden sich zufällig wieder am Kurfürstendamm. Und er lädt sie dann zu sich kurz in die Wohnung ein, die in der Nähe ist. Und da kommt es dann zur vermeintlichen Vergewaltigung. So. Und 3 Tage danach entscheidet eben Katharina Schlüter diese Vergewaltigung, ob sie nun stattgefunden hat oder nicht. Ich lasse das jetzt hier offen, zur Anzeige. Und das ist sozusagen die Vorgeschichte. Ohne dem würde dieses Stück nicht stattfinden. Also es kam halt zur Anzeige und jetzt ist einfach dieser Prozess, der auch öffentlich ist. Also wir nehmen eben auch an, dass die Zuschauer auch wirklich da sind. Mhm. So. Wir nehmen sie wahr und genau. Ja, und dann, was alles Weitere dann kommt, dann...
Ja, aber das ist ja ein vielschichtiges Stück, nicht? Auf der einen Seite geht es um das Drama der Menschen, also der Katharina Schlüter, die du darstellst, die sich ja auch ein Stück weit vielleicht überreden musste oder sich selbst überzeugen musste davon, dass es richtig ist, mit etwas an die Öffentlichkeit zu gehen, was mutmaßlich nicht zu beweisen ist. Jedenfalls nicht durch Zeugenaussagen, sondern es ist ein reiner Indizienprozess.
Genau.
Nicht? Und
genau.
Das macht es natürlich für die Wahrheitsfindung des Gerichtes oder durch das Gericht unglaublich schwierig. Und da liegt natürlich die Brisanz drin. Und das heißt, man hat auf der einen Seite... Beim Zuschauen geht es mir zumindest so, das Drama deiner Figur, die ein Opfer ist oder aus der Sicht irgendwie, zumindest aus der Sicht der Staatsanwaltschaft ist deine Figur das Opfer. Mhm. Aus der Sicht der Verteidigung ist sie es nicht, weil die sagen, nein, das hat überhaupt nicht stattgefunden und alles, was stattgefunden hat, war einvernehmlich.
Mhm. Ja. Genau.
Und nicht durch Gewaltanwendung oder Übergriffigkeit oder
genau.
Nicht so.
Genau.
Und diese Schwebe, die da entsteht, also das Drama der Wahrheitsfindung einerseits und das Drama aber auf der persönlichen Ebene, das ist schon, finde ich, sehr stark, wie das ineinander verwoben ist.
Genau,
das macht das so spannend.
Genau. Und wie schwer es natürlich auch ist, überhaupt für einen Richter oder eine Richterin da eben die Wahrheit, ob man die jemals herausfinden wird, gibt es eine Schuldsprechung, gibt es sie nicht? Also das ist halt auch ein großes Thema und das hinterlässt natürlich die Zuschauer auch mit einem Fragezeichen, aber man merkt, dass es unglaublichen Gesprächsstoff liefert und dann denkt man sich, okay, das hat einfach jetzt schon mal Sinn gemacht, das Stück, weil die Leute einfach danach wirklich diskutieren, überlegen, okay, zuerst glauben wir ihm, am Schluss, gestern habe ich einen Riesenpulk an Frauen, an jungen Frauen vom Theater gesehen und die haben gesagt, am Anfang haben wir ihm geglaubt, aber jetzt glauben wir ihm.
Tatsächlich?
Ja. Also ganz klar haben die ihre Meinung gewechselt, so von wegen, nee, das war so schlüssig, das, was er gesagt hat, wahrscheinlich auch gestern, wie Ralf Stech es gespielt hat.
Ralf Stech,
absolut überzeugend. Somit war ich weg vom Fenster. Da kann
ein starker Spielpartner auf der Bühne. Ralf Stech spielt den Angeklagten Tiede, ne, den von dir schon beschriebenen Wirtschaftskapitän, ein Wirtschaftsführer, der auch im Licht der Öffentlichkeit steht, weil er einfach sehr erfolgreich ist. Und wer Wirtschaftsseiten liest, fiktional gesprochen, der kennt ihn, so wie man dich aus dem Fernsehen kennt. Nicht? Weswegen ihr natürlich auch eure langjährige Beziehung, beide seid ihr verheiratet, beide mit Kindern, also in gesettelten Verhältnissen, die aber von der Öffentlichkeit immer beleuchtet werden, weil ihr Prominente seid.
Ja,
nicht?
Ja.
Und dann haben die eine Affäre oder eine Beziehung sogar richtig. Und du sagst ja sogar, es ist die Liebe deines Lebens. Ne?
Beide, wir sagen es
beide.
Genau, das ist ja das Tragische.
Und Wahnsinn.
Und das ist, glaube ich, die Wahrheit von beiden Seiten.
Mutmaßlich die einzige Wahrheit, von der man verlässlich annehmen kann, dass sie stimmt.
Ja,
ne? Also das finde ich ja auch interessant von Schirach konstruiert. Es gibt am Schluss diesmal keine Abstimmung für das Publikum, wie in anderen Stücken bei ihm, sondern es gibt wirklich nur einen starken Cliffhanger.
Genau.
Also wirklich einen starken Cliffhanger, der dann dazu führt, glaube ich, dass, so wie du es beschrieben hast, Zuschauerinnen und Zuschauer hinterher stark ins Gespräch und ins Diskutieren kommen.
Absolut, ja.
Es ist ein bisschen wie die Whodunit-Frage. in den Krimis auch, die wir machen, nicht? Also wenn wir die Mausefalle spielen oder andere Stücke, immer auf der Krimi-Position 5, jedes Jahr Mitte März kommt ja immer ein Krimi bei uns raus.
Ah, das war mir gar nicht so bewusst, dass das immer...
Seit 2018 habe ich damit angefangen und dann spielen wir jedes Jahr zur Eröffnung der Stuttgarter Krimi-Nächte. Das ist ja deutschlandweit das größte Festival für Kriminalliteratur. Spielen wir ein Krimi und eröffnen damit die Krimi-Nächte und sind dann Teil des Festivals und so weiter. Und das ist sehr schön, weil man, und vom den Publikumsreaktionen nach ist das nicht nur erfolgreich, sondern es ist eben auch immer ein ganz starker Gesprächsimpuls, weil die Leute schon in der Pause immer diskutieren, wer war's.
Ja,
das, was dich beim Tatort immer verfolgt, man zwar einfach mal schon sagt, naja gut, da ist das Setting meistens einfacher. Aber diese Whodunit-Frage, die ist... Und die ist ja hier ganz stark und die steht ja am Schluss auch da und ist einfach ein super starker Cliffhanger.
Genau.
Wie ist das eigentlich für dich, mit so einer Figur umzugehen, allabendlich, der ja am Schluss nicht Glauben geschenkt wird? Es wird auch dem Angeklagten nicht Glauben geschenkt, sondern die Verhandlung wird vertagt.
Mhm.
Fürs Publikum, wie gesagt, mit einem ganz starken Cliffhanger, aber sie wird vertagt.
Ja, ja.
Wie ist das für dich, das zu spielen? Ist das eine besondere Herausforderung, wenn man sich immer in eine Figur hereinbegibt, die sozusagen für ihr Recht kämpft, aber am Schluss nicht Recht bekommt?
Also ich finde, das ist gar nicht so die Schwierigkeit.
Okay.
Natürlich mache ich mir Gedanken auch während meiner Befragung, wenn ich in den Zuschauerraum gucke, so von wegen, ich möchte, dass sie mir glauben. Ich möchte, dass sie das nachvollziehen können, was mir passiert ist. Das ist mir schon auch ein Anliegen, aber es darf nicht zu groß werden, nicht zu wichtig werden, weil sonst versuche ich zu sehr zu überzeugen. Das will ich dann auch nicht. Aber das habe ich natürlich auch im Hinterkopf. Ich habe auch im Hinterkopf, ich gucke immer wieder, auch wenn Ralf Stech dann spricht oder wenn die Plädoyers kommen, ich gucke immer wieder in den Zuschauerraum und überlege mir so, was denken die jetzt? Glauben sie mir? Glauben sie mir immer noch? Ich nehme Reaktionen wahr. Mhm. Ich nehme auch wahr, zum Beispiel Marius Hubel, der meinen Anwalt spielt, der stellt irgendwann die Frage ins Publikum und fragt so, und haben Sie Katharina Schlüter geglaubt? Haben Sie verstanden?
Mhm.
Und dann nimmt man Reaktion wahr, ein Kopfschütteln so von wegen, nein, habe ich nicht. Und ich denke mir so, Moment. So, also das ist dann genau das Thema, was du ansprichst, wo man sich so denkt, ja, aber es ist die Wahrheit, es ist meine Wahrheit.
Und
am liebsten würde ich sie hier, keine Ahnung, an die Wand schreiben, damit es nicht unvergessen bleibt. So. Also dieses, und natürlich eine Schwierigkeit dieser Figur oder überhaupt dieses Abends ist, dass man sich immer wieder, auch wenn man relativ distanziert darüber spricht, immer wieder doch auch in diese
Vergewaltigungsgeschichte
oder in diese, dass man sich da immer wieder hineinbegibt. Und das muss man beglaubigen. Das muss man irgendwo in sich tragen und immer wieder hochholen. Und das ist eine Herausforderung. Also,
weil du als Schauspielerin davon ausgehst, dass deine Figur diese Tat wirklich erlitten hat, diese Gewaltanwendung, während ja offenkundig der Schauspieler Ralf Stech für sich selber das genaue Gegenteil annimmt, ne? Um seine Figur zu beglaubigen. Ist ja total interessant, nicht? Als Vorgang. Und sag mal, wenn du die Publikumsreaktionen wahrnimmst, auf dich und auch auf die Frage von deinem Anwalt Biegler, macht das was mit dir in dem Sinne, dass du denkst, na gut, morgen Abend ist ja die nächste Vorstellung und da werde ich mal da oder da ein bisschen die Stellschraube noch verändern, damit ich noch überzeugender wirke?
Ja, das macht schon was mit mir.
Ja?
Ja, ja. Also es ist verrückterweise, auch wenn Freunde oder Freundinnen von mir in der Vorstellung sind, das Erste, was ich frage, und hast du mir geglaubt?
Tatsächlich?
Mhm. Weil irgendwie, und dann, ich hab wirklich, also am Freitag, letzten Freitag war meine Schwester drin und sie meinte so, naja, also ich würde dir zwar zustimmen, einfach so von Frau zu Frau, aber nicht von Frau zu Mensch.
Ach.
Und dann habe ich gedacht, okay, gut. Dann habe ich es am nächsten Tag ein bisschen freundlicher gespielt. So ein bisschen sympathischer. Weil Katharina Maria Schlüter ist jetzt, sie ist schon, wie soll man sagen, schon auch eine Karrierefrau. Sehr durchdacht, sehr klar, sehr, also ich weiß auch nicht, ob ich ihr trauen würde. Also die ist schon,
Naja, sie ist ein Mensch, das lernen wir ja aus ihrer Biografie, so wie sie im Stück konstruiert ist, dass sie eben in ihrem Beruf als Moderatorin, und das sagst du ja auch an einer Stelle im Stück, wirklich mit den A-Prominenten der Republik umgehst.
Genau.
Also egal, ob aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, du hast es immer mit sozusagen diesen Top-Level-Leuten mit der Bundesliga oder mit der Champions League zu tun.
Ja.
Und gleichzeitig steht man als Moderatorin mutmaßlich unter Dauerbeobachtung auch der Klatschpresse, des Boulevards, des Feuilletons, ne, der Medienkritik und so weiter.
Mhm.
An einer Stelle weist du ja auch darauf hin, was sozusagen in den Feeds läuft, irgendwie auf den sozialen Netzwerken, an Kommentaren. Ne?
Mhm.
Also man braucht schon ein dickes Fell.
Absolut, ja.
Man braucht eine hohe Intelligenz.
Ja.
Ne?
Mhm.
Und ich glaube, man legt sich dann auch zu, und das finde ich so plausibel, dass sozusagen ein Schutzschirm oder sozusagen eine, ich will nicht sagen eine Wand, aber doch etwas um sich herum, was einen schützt.
Mhm.
Und was ein bisschen die Menschen und auch die Presse, das ganze mediale und öffentliche Interesse ein bisschen sozusagen von der eigenen Persönlichkeit und dem eigenen Herz fernhält, weil sonst wirst du ja verrückt.
Ja, absolut.
Oder?
Absolut, ja, genau. Und das ist gut beschrieben.
Und so trittst du ja dann eben auch auf. Also man sieht schon jemand, der, also das ist zumindest meine Interpretation, aber das muss ja jeder Zuschauer für sich dann beurteilen, aber man sieht eben diese intelligente, aber auch schutzbedürftige Frau, die eine tiefe Verletzung erlitten hat, aber eben auch nicht gewöhnt ist, ihr Herz auf den Tisch zu legen.
Genau, und immer noch Haltung zu bewahren,
ja,
so gut es geht. Und das, genau.
Aber diese Haltung, die deine Figur dann hat oder die du deiner Figur gibst, führt natürlich dazu, dass man denkt, boah, die ist aber stark.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Also was ist denn da an der Geschichte jetzt dran? Müsste die jetzt hier nicht... Das sagt ja auch eine der Sachverständigen, ne? Dass man so Klischees im Kopf hat.
Genau, ja, absolut. Also ich weiß noch, dass ich bei einem der ersten Proben, man könnte natürlich auch noch viel mehr als Opfer reingehen in diese Befragung. Aber dann habe ich mir auch, also dann habe ich bei einer der ersten Proben wirklich auch angeboten, die war mehr auf Angriff aus.
Mhm.
Also von wegen, nee, ich bleibe hier stark und ich feuer das mehr raus.
Mhm.
Da variiere ich immer noch so ein bisschen rum, aber wie gesagt, natürlich, man könnte das verletzlicher, keine Ahnung, wie soll man sagen, mehr als Opfer auch spielen.
Das ist viel emotionaler, ne? Dass man sich so nochmal so getroffen fühlt, irgendwie so auch, weil deine Stimme ist ja auch sehr gefasst, nicht? Und bleibt sozusagen innerhalb eines Spektrums. Und natürlich könntest du viel mehr Emotionen, auch die bestimmlich, die bespielte Sprache von Schirach emotionalisieren, sodass man das Gefühl hat, oh Gott, sie durchlebt gerade das ganze Tatgeschehen nochmal und ich kriege das sozusagen auf so einer performativen Ebene nochmal mit. Also ich spüre es einfach, wie sehr sie darunter leidet. Aber in dem Maße, wie du deine Gefühle kontrollierst, kriege ich es ja fast nur intellektuell zu fassen.
Okay, ja.
Ne? Also deswegen verstehe ich sozusagen, dass das so ein Balanceakt für dich ist, aber auch für die Zuschauer interessant oder auch gar nicht so leicht ist zu sagen, aha.
Ne? Ja.
Weil was ist das Klischee, also würde man sagen, was ist das Stereotyp oder Klischee eines Opfers?
Ja, genau. Was hat man für Erwartungen?
Ja.
Was ja auch diese psychologische Sachverständige dann in dem Stück sagt. Also was erwartet man? Und man erwartet vielleicht mehr jemanden, der das Opfer ist oder mehr noch Emotionen zeigt. Und
Und wenn du so sagtest, du hättest dann neulich in der Vorstellung, nachdem deine Schwester drin war, da hättest du dann ein bisschen mehr Gefühle zugelassen.
Ja, ein bisschen. Mhm.
Und wie war dann die Reaktion auf die Frage von deinem Verteidiger ans Publikum? Hat sich da was geändert?
Also da kann ich schwer sagen.
Mhm.
Aber ich weiß, dass dann Marius selber nach der Vorstellung meinte, ja, das ist schon auch ein Weg, so wie du es heute gemacht hast.
Ja.
Also wie gesagt, es ist, ich tune da bei jeder Vorstellung immer noch so ein bisschen rum, weil da hat auch der Regisseur mir ein bisschen einen Freiraum gelassen. Also so von wegen mal ein bisschen hier stärker, mal ein bisschen weniger,
ja,
mal
schön.
Mehr auf Angriff, mal mehr Emotionen, mal mehr Opfer, mehr verloren sein. Weil natürlich auch bei all der Haltung, die diese Figur bewahrt, diese Komponente, dass man dann wirklich im Gerichtssaal sitzt, das ist wirklich auch noch mal etwas mit, das macht noch mal etwas mit Katharina Maria Schlüter, mit dem man nicht gerechnet, also mit der sie nicht rechnet. Mhm. Also das ist schon so, da kommt auch sie ab und zu mal zwischendurch ins Schleudern.
Also, an ihre Grenzen
oder dass ihr da mal die Worte fehlen, wo sie merkt so, boah, das ist mir jetzt eigentlich gerade zu viel und alle Blicke sind nur auf mich gerichtet und jetzt auch nichts Falsches sagen und jetzt möglichst die Aussagen, sie wurde ja schon so oft befragt, dass es da keine Abweichungen gibt, dass das alles gleich bleibt, dass Zeitangaben richtig sind,
Aber ich finde, das sind auch die starken Momente, also zwischen der Wahrung der Fassade und dem Aufbrechen dieser Fassade im Saal, wo man als Zuschauer, ob das stimmt oder nicht, für die Beurteilung der Figur, aber wo ich dann den Eindruck habe, ah, jetzt kann ich hinter die Fassade blicken und jetzt spüre ich sozusagen irgendwie den Menschen dahinter und dessen Emotionalität. Also deswegen sind diese Brüche und Risse und Öffnungen der Fassade total toll und auch wichtig, finde ich.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Ja, weil dann denkt man, ah, tatsächlich, also es könnte wirklich, wow. Mhm. Also es ist auch nicht so, dass ich da drin sitzen würde und denke, Zweifel hätte, aber es ist natürlich trotzdem so konstruiert, das Stück, dass das in ein Gleichgewicht gebracht wird zwischen angeklagter Haltung und der Nebenklägerhaltung, also deiner. So. Sag mal, war das deine erste Begegnung mit einem Text von Ferdinand von Schirach?
Ja. Also ich hatte einmal nur Terror gesehen, damals in Düsseldorf, noch mit Nicole Heesters.
Aha.
Aber das war auch der einzige. Ah nee, und Gott hatte ich noch am Berliner Ensemble gesehen.
Aber gespielt?
Noch nicht.
Nee. War das eine besondere Arbeit? Also erfordert das eine andere Form von Schauspielerarbeit, mit einem Schirach umzugehen? Von außen betrachtet würde ich sagen, wow, ihr seid da festgenagelt auf euren Stühlen. Ihr könnt nicht euer Körperbewusstsein oder Körpererinnerungsgefühl so benutzen, wie wenn ihr Vorgänge spielt und euch durch den Raum bewegen dürft und der Körper einem schon sagt, ach ja, jetzt kommt der Text oder so oder jetzt kommt der Satz und jetzt kommt die Haltung, sondern man sitzt da und ist da so festgenagelt,
ja,
jeder von euch. Nicht?
Ja.
Ist das eine andere Form von Arbeit, die da gefordert ist?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat auch bei mir wirklich eine Weile gedauert, bis ich einen Zugang zu der Figur gefunden habe. So. Ich glaube, es ist natürlich so, man merkt, es geht Ferdinand von Schirach natürlich auch sehr um die Thematik an sich und um die Aussage. Und ich weiß es nicht, bei der Rollenführung oder Rollen, also da habe ich erstmal so keinen Kern gespürt, lange Zeit. Was ich sonst beim ersten, zweiten, dritten Lesen von einem Stück, da spüre ich schon die Figur. Und Katharina Maria Schlüter habe ich nicht gespürt. Aber eben auch, weil sie ja so beschrieben ist, distanziert und kühl und so, wie sie ihre Aussagen gemacht hat, so. Ja, und natürlich ist diese Befragung während des Prozesses einfach ja auch etwas, was sie schon 6-7 Mal immer schon
während der Verhöre
schon so oft gesagt hat. Das heißt, es ist auch jetzt nicht etwas, was im Moment passiert, sondern die Worte sind einfach gewählt, schon oft gesagt. Und sie ist natürlich auch eine Person, die genau weiß, wie sie etwas sagt. Das heißt, es ist sehr parat. Und da habe ich irgendwie da habe ich gedacht, wer bist du denn? Wo bist du, Mensch, Katharina Maria Schlüter? Und das hat eine Weile gedauert.
Verstehe. Und gab es dann so einen Drehpunkt für dich als Schauspieler, wo du sagst, ach, da ist sie. Da ist die Schlüter und jetzt kriege ich sie gepackt. Oder beschäftigt dich das immer noch?
Nee, eigentlich nicht mehr. Aber gut, ich arbeite, aber das ist jetzt auch nichts Neues, ich arbeite seit einer Weile mit einer Schauspieltechnik, die dann das Unterbewusstsein befragt. Und da taucht dann die Figur wo der Verstand keine Antworten findet, weil mein Verstand hat keine Antworten für Katharina Maria Schlüter gefunden. Aber der Körper und dein Unterbewusstsein hat schon ein perfektes Rollenprofil parat.
Ach komm.
Und genau, also somit bediene ich mich da oftmals, wenn ich so ein bisschen nicht genau weiß, was ich da mit der Rolle mache, bediene ich mich einer Schauspieltechnik.
Und die heißt wie?
Source Tuning. Und zwar hat das Jens Roth entwickelt. schon vor über 20 Jahren. Der ist in Berlin und vor allem natürlich für Film- und Fernsehschauspieler, weil da musst du vorbereitet sein, da musst du ans Set kommen und wissen, wer du bist. Du hast keine nicht 6-7 Wochen Proben, wo man erstmal ein leeres Blatt sein darf und mal gucken, was so passiert, sondern da musst du so. Und somit bereitet er halt viele, viele Schauspieler vor, die halt drehen und so.
Und du unterrichtest mittlerweile auch selbst, ne?
Nur aus, ich sag mal, wie man im Rheinland sagen würde, aus Spaß an der Freude. Also, immer wenn mich jemand mal fragt, ein Schauspieler, Schauspielerin, ah, hast du Zeit, ich habe da eine Rolle, guck mal drauf, dann mache ich das. Aber nicht, also noch nicht.
Nicht professionell sozusagen, hast genug mit anderen Dingen.
Im Moment habe ich noch genug selber, ich spiele einfach auch selber gerne.
Ja. Das soll auch lange so bleiben. Rheinland hast du angesprochen, du bist in Mönchengladbach geboren.
Genau,
ja. Und hast dich aber dann sehr früh entschieden, zunächst mal Tanz zu studieren.
Genau. Ja?
Stimmt es, dass du mit 14 Jahren schon tatsächlich nach München gegangen bist?
Genau, da bin ich auf die Ballettakademie gegangen. Ich hätte damals auch an die John Cranko nach Stuttgart
gehen können.
Ja, ich hatte damals die Aufnahmeprüfung hier gemacht an mehreren Akademien, auch in Hamburg und John Cranko und München. Und ja, irgendwie haben wir uns dann für München entschieden, weil da Tante und Onkel noch in der Nähe wohnten. Da haben meine Eltern gedacht, ah, wenn das Kind jetzt so weit weg ist, dann ist da wenigstens ein bisschen ein Familienanschluss.
Aha, deine Eltern sind also zu Hause geblieben?
Die sind in Mönchengladbach geblieben und ich bin dann aufs Internat nach München und habe dann da 5 Jahre Tanz studiert. Man sagt wirklich studiert, ja, genau.
Und das, dass man das mit 14 Jahren schon darf, finde ich ja enorm. Also das heißt, du bist aber parallel dann auch auf einem Gymnasium gegangen.
Genau,
ne?
Das
ist ja bei der Cranko hier auch so. Die gehen dann auf dem Königin Katharina-Stift-Gymnasium zur Schule. Genau. Und das war bei dir auch so. Also spannend. Und dann du bist ja dann danach als professionell ausgebildete Balletttänzerin. Ne?
Genau, ja.
Bist du ja nach Chemnitz gegangen.
Ja, ja.
Und hast dort im Ensemble.
Genau, das war damals noch getanzt. Eben noch relativ kurz nach der Wende.
Ja.
Da war das noch ein riesen Ballettensemble. Also wir waren 36, 38 Tänzer, also was heutzutage fast gar nicht mehr
undenkbar
möglich ist.
Undenkbar fast, ja.
Und wir haben noch die ganzen, wie man so schön sagt, die weißen Ballette getanzt. Ne? Also Giselle, Les Sulfites, also wo man noch ein großes Corps de Ballet braucht.
Ja.
Das haben wir da alles noch gemacht. Dann wurde natürlich nach und nach das Ensemble auch irgendwann verkleinert, wie es halt leider so üblich ist.
Ja.
Aber damals war das noch ein großes, klassisches Ballettensemble.
Aber bis Ende der 90er Jahre warst du dann erstmal in Chemnitz fest als professionelle Balletttänzerin im Ensemble des Theater Chemnitz. Und du hast dich dann aber entschieden fürs Schauspiel.
Ja.
Also wo ich nur sagen kann, dankenswerterweise, das finde ich
ja
super.
Das sage ich auch immer noch. Ja.
Tatsächlich, warum?
Ja. Also ich habe Ballett wirklich auch genauso mit einer unfassbaren Leidenschaftlichkeit geliebt, wie auch das Schauspiel. Aber fürs Ballett braucht man, also fürs klassische Ballett braucht man enorme körperliche Voraussetzungen.
Mhm.
Die waren bei mir zwar gegeben, aber begrenzt. Ich wäre nie eine prima Ballerina geworden oder so. Also da waren einfach körperliche Einschränkungen, die das nie hätten möglich machen können. Es war bei mir Fleiß und unfassbare Disziplin, um auf so einem Level zu sein, dass es gut ist, aber niemals herausragend. So. Somit diese unfassbare Disziplin und dieses viele Trainieren hat mich auch in viele Verletzungen gestürzt. So.
Also körperlich,
genau. Ja. Und ich glaube, nach dem 3. oder 4. Bänderriss habe ich gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Weil das heißt dann natürlich auch, lange Trainingsausfallzeiten, 6-7 Wochen, nicht trainieren können, nicht auf die Spitzenschuhe können, danach wieder Monate aufbauen an Muskeln, dass du wieder auf den Spitzen... Also da hatte ich irgendwann mal gedacht, so, nee, ich... So. Und natürlich auch, wir hatten in der Ballettakademie schon Schauspielunterricht.
Ah ja.
Extra für für Tänzer gemacht.
Ja.
Und da war ich halt begeistert und gedacht so, ach, das ist auch toll, mal den Mund aufmachen zu können. Es war super. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da schlummert noch etwas in mir, was kurz vorm Explodieren ist. und das war dann auch in der Zeit, wo ich schon in Chemnitz engagiert war. Jeden Sommer habe ich Schauspielworkshops genommen und irgendwie mich da weitergebildet. alle jegliche Techniken ausprobiert, Method aus New York, und habe gedacht, so, es ist interessant. Und dann habe ich halt irgendwann das Vorsprechen dann am Max-Reinhardt-Seminar gemacht, und dann hat das ja auch Gott sei Dank sofort geklappt.
Irgendwie. Ja, und wirklich eine der renommierten Schulen im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ne?
Ja, schon.
Großartig. Schon. Hattest du da eigentlich irgendeine Form von Bonus, weil du ja schon eine professionelle Bühnenkünstlerin warst, oder hast du da genauso jede Runde für Runde bestehen müssen wie alle anderen, ja, die frisch mit dem Abi in der Tasche da angekommen sind?
Ja, also wie gesagt, das war wirklich Runde für Runde. Das, ja, Vorsprechen ging eine ganze Woche. Mhm. Und man ist am Reinhardt-Seminar kein Name,
ja,
sondern nur eine Nummer.
Ach so.
Und das machen die, mhm, bewusst, wenn halt auch manchmal
Kinder
von berühmten Schauspielern da hinkommen. Okay, und deswegen ist man da, sind die ganz neutral. Also man hat eine Nummer und dann.
Hast du die dann auch so auf den Leib geklebt, wie beim Hürdenlauf oder
bei Olympia? Nee, das nicht. Nee, das nicht. Ich glaube, diese Nummer hat man nur am Anfang bekommen. Und ich weiß, dass am Schluss nach jeder Runde auch immer so ein Zettel aushing. Ja. Und dann stand nur, die und die Nummer ist weiter. Die und die Nummer ist in der zweiten Runde. Und dann stand man dann abends da, gebannt vor diesem Zettel. Und dachte, wo ist meine Nummer? Ah, oh, da ist sie. So.
erinnerst du noch, wie viele Nummern es insgesamt gab?
Also die haben da zwei, immer so zwei Blöcke gehabt. Mhm. Eine Runde war immer vor dem Sommer und eine nach dem Sommer. Und da waren so über 500 Leute nach dem Sommer. Also vor dem Sommer, also so um die 1000 Leute kamen da, mhm, pro Jahrgang.
Wahnsinn.
Ja.
Und wie viel wart ihr dann, die ausgewählt worden sind? Wie groß war eure Gruppe? Wann sind das so 18 Leute, ne?
Ich glaube neun.
Neun.
Wir waren, ja, vier Frauen. Fünf Männer, mhm, oder so, ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Mhm.
Toll, dass das geklappt hat, weil interessanterweise bist du dann wieder nach Chemnitz gegangen, an deine Bühne, wo du vorher als Balletttänzerin warst, und warst dann dort mehrere Jahre als Schauspielerin. Wie kam das denn?
Ich weiß nicht. Irgendwie hat mich die Sehnsucht gepackt, was natürlich irgendwie, ich hätte ja auch in jegliches andere Theater, ja, gehen können. Plötzlich kam so, ach, Chemnitz war doch eigentlich schön.
Ist ja auch gerade Kulturhauptstadt, ne?
Genau.
Ich war gerade da, war wirklich ganz schön.
Das war, glaube ich, aber nicht wirklich die beste Entscheidung.
Okay.
Dann im Nachhinein.
Okay.
Aber wurscht, ich war 5 Jahre dort, ich, ja, habe viel gespielt und bin ja dann auch wieder weggekommen, sagen wir mal so.
Ja, du bist sehr gut weggekommen. Du bist dann für viele Jahre ans Nationaltheater Mannheim gegangen.
Genau. Ja, ja.
Und hast da sehr viel gespielt,
ja,
große Bühne, und hast dich dann aber danach entschieden, frei zu arbeiten.
Genau,
so,
ja.
Und einer der ersten Wege hat dich dann zu uns ans alte Schauspielhaus,
genau,
geführt, was,
ja,
ich ganz toll finde, weil wir haben uns noch kennengelernt, da warst du noch in Mannheim. Ne?
Und du in Karlsruhe.
Ja.
Ja.
Und ich wusste, ich gehe nach Stuttgart, und du wusstest, du verlässt Mannheim.
Mm.
Und das hat dann natürlich super gematcht, in dem Sinne, dass wir dich dann gleich in der ersten Spielzeit 18, 19 hier in den schon erwähnten zwei Produktionen sehen können,
mm,
und du wurdest sofort zum Publikumsliebling gewählt. War ja ein schöner Einstieg auch,
ja,
in das freiberufliche Leben.
Ja, na? Ja, ja, total.
Ist das denn eine Entscheidung, die dir gefällt? Gefällt dir das freie Leben? Also,
ja,
das Leben als freischaffende Künstlerin, frei von diesen auch Bindungen und manchmal ja auch Zwängen,
mhm,
wo du nicht mehr die Rolle auswählen kannst, so wie jetzt.
Mhm.
Jetzt kannst du ja zu jedem Rollenangebot Nö sagen, wenn du willst, ne?
Das stimmt,
ja.
Ja, könnte ich, ja.
Könntest,
ja,
du machen.
Ja, könnte ich machen. Ist mir aber bisher noch nicht passiert, dass ich irgendwie sage, nee, das spiele ich nicht. Mhm. Also, ja, ich frage mich das oft, möchte ich noch mal in ein Festengagement?
Ja.
Nein.
Nein, möchtest du nicht?
Nein.
Warum nicht, wenn ich fragen darf?
Also ich glaube, ich habe jetzt aber auch seit so locker den letzten 1,5 Jahren das Glück, dass ich sehr viel spielen kann.
Mhm.
Und somit funktioniert das Freischaffende ganz gut. Wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde und nur Däumchen drehen würde, würde ich mir wahrscheinlich denken, oh mein Gott, warum bist du nicht in einem Festengagement? Da,
mhm,
hättest du es doch so einfach und bequem,
mhm,
und was weiß ich. Deswegen, solange das im Moment noch so irgendwie funktioniert, genieße ich das sehr. Also ich genieße es, in verschiedenen Städten zu sein, immer wieder neue Leute kennenzulernen. Und ich habe das Glück, so großartige Leute immer zu treffen, sei es Kollegen, Kolleginnen, Regisseur, wo ich denke, ich bin eigentlich beschenkt. Also wirklich, also auch jetzt in dem Ensemble, ich gucke oftmals so in die Runde und denke, ihr seid einfach so toll.
Ja, das freut also, mich sehr, dass du das sagst.
Das sind ganz große Herzensmenschen und tolle Kollegen. Und wir sind ja auch so viele Frauen jetzt in dem Ensemble. Mhm. Ich gucke mir oftmals so und denke, ihr seid alle so tolle Frauen. So tolle und so einzigartig und so besonders und speziell und liebe Menschen. Und ja, also ich habe das Glück, da sehr, sehr beschenkt zu werden. Ja.
Ach schön, das freut mich sehr, ja, dass das so, sozusagen so eine positive Erfahrung ist, weil das freie Leben ist ja eben, wie immer, wie immer verhält es sich mit der Freiheit ja zweischneidig. Mhm. Ne? So, das absolut ist ja in der Gesellschaft, also sozusagen für Gesellschaftsentwürfe auch. Freiheit ist das, was wir alle genießen und lieben, jetzt noch so in Teilen der westlichen Welt. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine Form von Zusammenleben, die viel fragiler ist, ne? Viel zerbrechlicher, viel angreifbarer. Demokratische Prozesse sind viel langwieriger und. Also so, ne? Das hat ja ins Große gerechnet und im großen Bild betrachtet, hat es neben den vielen Vorteilen, für die es sich zu kämpfen einzustehen lohnt, eben auch Herausforderungen, die man dann wollen muss.
Ja, ja. Ne? Und natürlich die Unsicherheit bleibt.
Ja, eben, also
so,
ne?
Wo man denkt so, okay, kommt da jetzt noch was?
Ja, da könnte mal was kommen.
Oder nicht. ja, also da ist natürlich dann auch immer so, gut, bis dann weiß ich, okay, da spiele ich dort und da. Ja, und dann habe ich erstmal nichts. Naja, es wird schon irgendwas kommen.
Na, ich habe es ja schon erlebt, irgendwie wie gut du beschäftigt bist. Ne? Dann liegt mein Terminkalender nebeneinander und sagt, oh, passt nicht, weil du hast gut zu tun. Das ist
ja,
toll,
die letzten,
ne?
Eineinhalb Jahre habe ich wirklich gut zu tun. Ja.
Und das freut mich sehr, weil das ist auch, finde ich, wichtig, wenn man sich frei oder entscheidet, dafür frei zu arbeiten, dass man dann auch ein gutes Auskommen hat und ein Einkommen. Und du bist so dadurch aber auch so ein bisschen zur Genrespringerin geworden, ne? Oder? Also ich finde das ja super. Es ist so, auf der einen Seite spielst du dann den Schirach im alten Schauspielhaus bei uns, also wirklich so auch einen sehr gehaltvollen Stoff mit vielen sozusagen auch intellektuellen Herausforderungen. Und dann gibt es aber auch irgendwie in der schönen Boulevardkomödie Winterhuder Fährhaus spielst du, ne? Bei den Kollegen im Schlossparktheater spielst du. Also du bist wirklich so ganz genreübergreifend unterwegs.
Ja, 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 absolut. Also das ging vor allem jetzt diese Spielzeit wirklich wild hin und her. Also vom Kirschgarten in die totale DDR-Komödie, dann zu Macbeth, Wahnsinn. Dann nach Dessau wieder komplette Komödie, jetzt Schirach. Also das, aber ja.
Das scheint dir aber Spaß zu machen, sozusagen, weil du dich in allen Facetten ausprobieren kannst. Ne? Und Boulevard, finde ich immer, hat ja seine eigenen Gesetze und Herausforderungen. Ja. Da kannst du dich nicht, in der Tragödie musst du dich auf andere Techniken und Voraussetzungen zurückziehen als im Boulevard, weil das muss auch funktionieren. Und wenn der Lacher ist die Währung, in der hart gezahlt wird, und wenn da das Timing nicht stimmt, dann wird nicht gezahlt. Und das ist in der Komödie ganz schlecht.
Ja, ja. Aber in den Komödien, da ist ja auch oftmals viel Tragödie drin. Also das Leid der Figuren ist ja nochmal aufgeblasen, ne? Um es dann lustig zu machen, sozusagen oftmals.
Ja, die gute Komödie funktioniert immer nur über die Not.
Über die Not, über die ganz, ganz große Not.
Der Figur, genau. Die man dann aber auch wieder nicht so offensichtlich bedienen darf. Ja. Also ich finde, man darf ja nicht Komödie spielen, um Komödienwirkung zu erzielen.
Ja.
Ne? So, aber am Schluss ist das Wesen der Komödie ja das Schöne, und das merken wir ja jetzt im Moment auch, dass viele Menschen in dem gesellschaftlichen und auch sozusagen geopolitischen Rahmen, in dem wir uns gerade bewegen, mit diesen ganzen Krisen, Kriegen und Herausforderungen gerade auch dankbar sind, wenn sie mal loslassen können. Ne?
Ja, ja, doch, so. Das merkt man auch. Also, dass dieses Lachen auch wirklich notwendig ist im Moment, und dass die Leute sich freuen, endlich mal ein bisschen zu vergessen und einfach nur zu lachen.
Ja, es ist ja auch wirklich wichtig. Und nicht nur die Krankenkassen haben mittlerweile erkannt, dass es gesund ist.
Eben, es gibt ja auch Lach-Yoga.
Ja, auf Rezept?
Das weiß ich nicht, aber eben, ich habe einmal so eine Lach-Yoga-Stunde mitgemacht. Da sitzt man dann eine Stunde und lacht.
Und fandst du das gut?
Hm. Nein? Da gehe ich lieber in eine gute Komödie.
Komödie, oder? Ja, genau. Da gehen wir lieber in die Komödie Marktwart oder in Hamburg ins Winterhuder Fährhaus. In die Komödie unseres Vertrauens. Da kriegt man dann zum Lachen auch noch eine gute Geschichte dazu.
Genau, ja.
Ne? In der Regel. Du hast mir erzählt, dass du nach jeder Vorstellung ein Ritual hast.
Ja.
Also darf ich fragen, worin das besteht sozusagen, Coram Publico, und warum das für dich wichtig ist?
Also ich habe damit auch erst vor eineinhalb Jahren angefangen. Sagen wir so, ich glaube, ich habe mich einmal in einem sehr heftigen Monolog in Girls and Boys von Dennis Kelly, was ja auch von der Thematik sehr schwer war und hat auch was mit Schirach zu tun, zumindest was die psychologische Sachverständige bei Schirach sagt, eben von wegen, wie viel Gewalt in Beziehungen stattfindet, wie oft ein Mann oder Ex-Mann die Frau tötet, die Kinder tötet. So. Naja, auf jeden Fall in diesem Monolog ging es darum und ich war da sehr tief drin. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht gut. Und dann habe ich von einer Kollegin, die hat mir dann diesen Rat gegeben, du musst das irgendwie zu Hause, sobald du nach Hause kommst, musst du diese Rolle auch wirklich im Theater lassen und nicht mit ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer zu Hause nehmen. So. Und dann mache ich so zwei Sachen. Das eine kommt aus dem Source-Tuning, also von dieser Schauspieltechnik. Das heißt, man schüttelt wirklich die Figur aus dem Körper raus. Also man schüttelt und klopft und bewegt und auch im Kiefer ist viel drin. Da macht man dann so ein bisschen, also man schüttelt wirklich die Figur ganz bewusst so raus. Und dann habe ich noch etwas anderes und zwar, ich habe so einen kleinen Edelstein. Und das heißt, ich puste oder blase diese Figur, die in mir ist, sag ich mal, in diesen Stein rein. Also ich puste Katharina Maria Schlüter ganz kräftig in diesen Stein.
Ach.
So. Und dann habe ich so ein kleines Riechfläschchen mit so einem Zitronenöl. Dann rieche ich daran. Und in dem Moment, wo ich dran rieche, sage ich, Sabine Fürst, jetzt ist sie wieder da. Also das heißt, die Rolle wurde in den Stein gepustet und der Zitronenduft heißt, okay, Sabine Fürst ist wieder hundertprozentig am Start und wieder da. Und ich habe das einfach, das ist, ja, aber für mein System ist das sehr gesund.
Super, und weil das für dich funktioniert.
Ja, also genau.
Und dann gehst du aus der Garderobe. Machst du das noch in der Garderobe
also
oder
erst zu Hause? Das Ausschütteln mache ich immer sofort, sobald ich von der Bühne gehe. Ja. Und das mit dem Stein mache ich dann meistens zu Hause noch oder so. Aber das, ja, so. Manchmal auch noch im Theater, also unterschiedlich. Aber ja, also dieser Stein spannend. Und dieses Fläschchen habe ich immer bei mir.
Ach, spannend. Also das heißt,
die habe ich in meinem Rucksack drin und dann, ja.
Hätte ja auch sein können, dass du den Stein auf dem Platz in der Garderobe, wo du dann immer sitzt, am Abend mit den illuminierten Spiegeln liegen lässt und dann den Stein wieder. Nimmst du denn vor der Vorstellung den Stein wieder zu dir und holst es zurück? Oder?
Nee, da habe ich ein anderes Ritual.
Ach.
Ja. Also da mache ich dann was aus dieser Schauspieltechnik, wo man dann ganz klar sich in die Rolle begibt.
Okay.
Also,
Source Tuning.
Genau, wo man die Augen schließt, nur an den Namen der Figur denkt und so. Also ich gehe ganz klar rein in die Figur und ganz klar raus.
Spannend. Über diese Technik und vieles weitere würde ich ja gerne das ein anderes Mal mit dir sprechen. Ich danke dir herzlich für das schöne Gespräch.
Ja, ich danke auch.
An diesem schon außerordentlich warmen Mittwochmorgen in Stuttgart. Heute Abend geht es wieder auf die Bühne in der Figur der Katharina Schlüter. Du bist dort noch bis zum 14. Juli 2025 im Alten Schauspielhaus zu erleben und ich kann Ihnen und euch als unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, sich das Gerichtsdrama von Ferdinand von Schirach und insbesondere das tolle Ensemble um Sabine Fürst als Katharina Schlüter anzusehen, denn es ist neben aller Dramatik der Thematik und aller Gesellschaftsrelevanz dieser Thematik, es ist ja leider Gottes hochaktuell und brisant, ist es eben auch, du hast es selbst gesagt, ein tolles Ensemble, mit dem du da neben Ralf Stech und allen anderen auf der Bühne stehst. Dazu seien Sie herzlich eingeladen und ermuntert. Herzlichen Dank auch an unsere Tontechnik. Julian Müller-Enslin heute, der dafür sorgt, dass der Ton draußen nachher gut ankommt über Spotify und alle anderen Ausspielkanäle, die wir haben. Dir, liebe Sabine, nochmal vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch und Ihnen und euch herzlichen Dank für das Zuhören und das Interesse. Und auf bald, wenn es wieder heißt, warum das Theater?